An diesem Sonntag ein Text aus dem Neuen Testament, dem Evangelium Lukas, Kapitel 18, Verse 9 bis 14. Ich lese aus der Übertragung Gute Nachricht. Jesus wandte sich einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgende Geschichte. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich vorne hin und betete leise bei sich: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, alle diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher oder auch wie dieser Zolleinnehmer hier. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte: Gott, hab Erbarmen mit mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus schloss diese Erzählung: Ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter als einer, den Gott für gerecht erklärt hatte. Ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt. Und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Es geht um Rechtfertigung, Rechtfertigung vor Gott. Mit Gott im Reinen sein, wie ist das eigentlich möglich? So wie es der Pharisäer tut? Wie es der Zolleinnehmer gern möchte? Oder wie es Gott für mich will? Diese 3 Punkte wollen uns heute ein bisschen beschäftigen. Aber warum Rechtfertigung? Ich denke, das haben wir alle schon begriffen, das normale Leben, das normale Verhältnis zwischen Gott und den Menschen hat Schaden gelitten. Gott ist dasselbe geblieben, aber nur der Mensch ist verbogen. Er lebt nicht mehr in diesen geraden Linien, die Gott für den Menschen vorgesehen hatte. Doch es gibt eine Möglichkeit, dieses Verbogene zu richten. Jeder Mensch kann vor Gott wieder gerade gerichtet werden. So bildlich ausgedrückt. Und ich denke, hier setzt unser Text an. Jesus spricht zu Menschen, die in ihren Augen solche gerade gerichteten, also gerechte Menschen sind. Sie meinen durch Anwendung bestimmter Dinge, Methoden, sich zu verpflichten, oder Gott zu verpflichten, sie anzusehen als die Gerechtfertigten. Menschen, die sich gerade richten, selbst rechtfertigen. Gott lässt sich aber in seinem ganzen Plan, auch mit uns Menschen, nie in so menschliche Vorschriften hineinpressen, dass wir sagen müssten: Jetzt hör doch mal, ich tue dies und das und ich bin so und so, musst mich doch anerkennen als einen Geradlinigen. Nein, mit Jesu Urteil über diese beiden Beter im Tempel gibt er eigentlich seinen Hörern zu sagen eine Entscheidungshilfe, eine mächtige Entscheidungshilfe mit auf dem Weg. Aber wie ist das immer wieder mit Entscheidungshilfen? Sogenannten Schiedsrichtern. Wenn ein Schiedsrichter eine Fehlentscheidung trifft, da gibt es großen Krawall. Und ich denke, so haben auch wir heute eigentlich einen Grund zur Aufregung bei dieser Entscheidung, die Jesus hier trifft. Ist es eine Fehlentscheidung? Hat in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte nicht auch Jesus eine Fehlentscheidung getroffen? Man fragt sich, ist nicht dieser Pharisäer diesem einfachen Zöllner religiös haushoch überlegen? Also der erste Punkt im Reinen mit Gott sein, Rechtfertigung vor Gott, so wie es der Pharisäer tut, ist das richtig? Der meint es doch subjektiv ehrlich. Er gehört ja zu dieser Gruppe Menschen, von der man mit viel Respekt spricht. Angesehen im Volk, grundsatztreu, korrekt und verlässlich. Aber es gibt ja nun auch noch die Betrüger, die Ehebrecher und all die anderen. Und da steht ja schon wieder einer, solche Zolleinnehmer. Man gehört zum Glück nicht zu denen. Man nimmt es immer genau im Leben, nicht nur in moralischen Pflichten, sondern auch in diesen religiösen Riten und Bräuchen. Zweimal wöchentlich legt man sich spürbare Entbehrungen auf, um eigentlich den fremden Frevel zu tilgen oder zu sühnen, für andere mit und für sich selbst. Auch wenn es gilt, für Gottes Sache zu opfern, dann tut man mehr, als man eigentlich wollte. Mehr, als das Gesetz verlangt. Dieser Mann fastet zweimal in der Woche. Warum eigentlich? Er quält sich mit Verpflichtungen, die so etwas wie eine Sollerfüllung für sein Leben sein sollen. Man würde heute ganz anders darüber sprechen, was man tun sollte. Nicht nur Fasten in der Woche, sondern 10 Rosenkranz beten, vielleicht 5 Messen besuchen, dies und jenes lassen, nicht mehr tun, aber große Geldsummen spenden. Das wäre doch eine Sache. Der Pharisäer hat es regelmäßig eingehalten. Er ist doch eine sittlich hochstehende Persönlichkeit, eine korrekte Persönlichkeit. So sah er sich selbst und so konnten die anderen ihn ja auch betrachten. Ein wirklich frommer Mensch, der auch Ansehen verdient. Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Aber Einwände gibt es, dass er meint, dadurch mit Gott im Reinen zu sein. Durch das, was er vollbringt, durch das, was er schafft, durch seine Leistungen und all das, was er auch für andere tut, mit Gott ins Reine zu kommen. Vielleicht sagen jetzt manche, gut, der redet doch eigentlich mit Gott und bringt es als Dank vor Gott. Er spricht im Dankgebet, was in seinem Leben alles geschehen ist. Ich danke dir, Gott, dass ich so und so bin. Da sehen wir mal genau hin. Wer wirklich alles, was er ist, auf unverdiente Gnade zurückführt, auf Gnade, der spielt sich doch gegen sich und andere gerne auf. Denn wer wird daran denken, dass seine Ausgangsposition genauso ist wie die von dem Zöllner? Er unterscheidet sich nicht. Nein, er denkt überhaupt nicht daran. Bei den Pharisäern ist es zur Gewohnheit geworden, die eigentlich von nichts mehr angegriffen wird. Man könnte das vergleichen. Es kann durch nichts mehr durchdrängt werden, durchdringen von anderen Dingen, die von Gott herkommen. Nein, er lässt nichts mehr an sich rankommen. Er ist doch der gute Mensch. Wir können das mit dem Beispiel einer polierten Fläche vergleichen. Die nimmt auch keine Feuchtigkeit mehr auf. Und bei diesem Pharisäer hat sich vor lauter Frömmigkeit auch so eine Lackschicht drüber gegeben, eine Elefantenhaut. Da war nichts mehr, das in ihn hereinkam. Da kommt keine Gnade, keine Barmherzigkeit, keine Liebe von Gott mehr in ihm rein, sondern er arbeitet ja von innen nach außen. Ich kann das alles. Ich bemühe mich, ein moralischer Mensch zu sein. Und vielleicht sah er sich selbst auch so als ein moralischer Mensch, von dem sich Gott noch etwas abgucken könnte. Würde man sagen, an dem läuft die Gnade Gottes ab wie am Regenschirm. Da steht er mit großartigen Leistungen im Tempel und spricht mit Gott für sich. Aber von diesem Herzschlag, Pulsschlag Gottes in sein Leben hinein merkt er nichts. Er betet eigentlich zu sich selbst. ging ihm auch nicht darum, dass der Mensch vor Gott ein Sünder ist und dass er dadurch vielleicht auch jetzt von der Sünde weggekommen ist, sondern er ist der Meinung, er hat sich gerechtfertigt selbst und alles schon in Ordnung gebracht. Und dafür, diese Dinge sind verschiedene Pflichten notwendig. Er hat es demnach geschnallt, sein Leben in Ordnung zu bringen. Ich möchte sagen, wenn Menschen so denken und vielleicht auch irgendeine Religion in dieser Weise pflegen, dann wird Gott für sie zur Verfügungsgewalt. Man nimmt Gott, um sich selbst in Ordnung zu bringen, in irgendwelche bestimmte Richtungen hinein. Heute könnte es so klingen, ich habe doch schon so viel für Gott getan, ihm über Jahre hinweg auch die Treue gehalten. Und darf er mir auch durch nichts Böses mehr, nichts Negatives geschehen lassen. Durch meine Leistung für ihn muss er mir doch jetzt gnädig sein. Muss er gnädig sein. So denken viele. Aber wer so über Gott verfügt, darf dann auch mit seinen Mitmenschen so umgehen, wie es hier der Pharisäer tut. Der kommt nicht auf die Idee, dass der Zöllner, der in der Ecke steht, doch vielleicht auch mal so werden möchte. Dass er auch gereinigt werden möchte. Dass er ein anderes Leben führen möchte. Dass er vielleicht diesen Impuls in sich trägt. Nein, er kommt gar nicht auf die Idee. Der ist ein Zolleinnehmer und somit ein schlechter Mensch. Und so darf sich dieser gerechte Pharisäer auch auf den Thron setzen und über andere erheben. Er macht sich hoch, er macht sich groß und alles andere zählt nicht mehr. Damit macht er Gott eigentlich zu dem Sockel, auf dem er steht. Er steht höher als Gott. Er macht Gott zu dem Sockel, auf dem das Denkmal frommer Mensch festgeklammert ist, festbetoniert ist. Lass mich das mit einem Alltagsgeschehen erklären. Ganz einfach in Familienverhältnisse. Da klagt eine Frau, ich tue ja alles für meinen Mann. Ich lese ihm jeden Wunsch von den Augen ab. Mir ist auch nicht zu viel. Ich bin ganz für ihn da. Aber der erkennt das gar nicht. Er erkennt es nicht an. Er dankt es mir auch nicht im Geringsten. Im Gegenteil. Er sucht seine Freuden, seine Erholung, seine Interessen irgendwo anders. Aber der Mann sagt, sie tut gewiss alles, was sie kann und mehr noch vielleicht, als notwendig ist. Aber sie beansprucht mich so ganz, dass ich keine Freiheit mehr habe. Ihre Fürsorge ist wie ein Gefängnis. Ich habe einfach keinen Raum, keine Freiheit mehr. Ich habe das Gefühl, dass sie mich als ein Stück Besitz betrachtet, wie eines ihrer Möbel. Vielleicht gab es solche Gedanken unter euch auch einmal. Ist es nicht ähnlich mit diesem Verhältnis von dem Pharisäer zu seinem Gott? Ich tue ja alles für Gott. Dann müsste er mir doch auch immer wieder Gnade erweisen. Ja, gewiss tut er alles, was er kann, aber damit erhebt er Anspruch an Gott. Er weist Gott auf den Platz, den er selber für ihn schon bereitgelegt hat. Gott ist der Lohngeber oder Lohnzahler, Auftraggeber und Lohnzahler. Er gibt mir Aufträge, aber er muss mir auch den Lohn dafür zahlen. Demnach kann er von Gott auch niemals beschenkt werden. Solch ein Mensch kann nie beschenkt werden. Es ist ein Besitzverhältnis geworden zwischen Gott und ihm. Er hat Gott so sicher wie eine Versicherungspolice. Also Rechtfertigung vor Gott, so wie es der Pharisäer tut, unmöglich. Nun die andere Frage, wohl vielleicht eher so, wie es der Zolleinnehmer gerne möchte. Er gehört nun zu einer Berufsgruppe, die sich vor Erpressungen, von Erpressung ernährt. Man weiß, er haut die Leute übers Ohr, ist ein Betrüger, ein Gauner. Und wollte er aus seinem Leben raus ändern, müsste er eigentlich den Beruf wechseln. Und auch alles, was er erworben hat, wieder zurückgeben. Ja, er weiß, dass er ein Schuft ist und sein Leben Gott auch nicht gefallen kann, so wie es ist. Aber er kann aus seiner Spur nicht ausbrechen. Dann staunt man, dass er doch noch in den Tempel geht. Auch er geht in den Tempel und aufgrund seiner religiösen Katastrophensituation, also ein Gauner zu sein, kann er eigentlich nur von ferne stehen, Luther schreibt, und er stand von ferne. Er darf sich nicht so dicht an Gott heranwagen, nach den damals frömmischen Verhältnissen. Auch nicht in die Nähe derer, die eben sich als die Reinen ansehen. Und ich denke, seine Gebärde, die spricht auch wirklich deutlich, er schlägt sich an die Brust. Eben dorthin auch, wo das Herz ist, wo er sich besinnt, wer er ist. Er erkennt sich selbst. Und er schlägt sich dorthin, wo die Gedanken und Entschlüsse entstehen, als wollte er sich selber strafen für das, was in seinem Gewissen rumort. Er weist damit nicht auf das, was er getan hat, was er geschafft hat in seinem Leben, sondern er ruft nach dem, was er braucht, was er ganz nötig hat, nämlich Versöhnung mit Gott. Er ist einer, der Gott wirklich braucht. Und so viel gibt es auch in unserem Leben um uns herum. Menschen, die Gott brauchen, vielleicht auch selbst einsehen, aber ihnen nicht geholfen wird auf dem Weg tatsächlich zu Gott hin. Sie stehen von ferne, sie stehen in irgendwelchen Ecken. Er ist einer, der durch sein Stammeln vor Gott ein Eingeständnis auch herausbringt. Seine Katastrophe, in der er lebt. Er ist eben nicht heil, nicht gerade gerichtet. Er ist verbogen und ist verwundet in seiner Seele. Aber durch diese aufgerissene Wunde in seinem Herzen kann eben Gott und Gottes Liebe in ihm eindringen. In seiner Bitte, Gott sei mir Sünder gnädig, bringt eigentlich das Erstaunen mit, dass überhaupt einer bereit wäre, ihn Erbarmen zu schenken. Dass Gott überhaupt auf die Idee kommen könnte, sich eines Sünders anzunehmen. Und darum, wer so betet wie der Zöllner, der weiß, dass er auch um Gottes Gnade bittet. Gnade. Nicht, weil er sie verdient hat, sondern weil Gott sie ihm schenken müsste. Nicht aus Vorausberechnung, Pflichterfüllung. Nein, Gott schenkt. Jesus sagt zu seinen Zuhörern, dieser Mann ging gerechtfertigt wieder nach Hause, aber nicht der andere. Ich denke, das Urteil ist verblüffend. Der Mann, an dem nichts auszusetzen ist, der alle Voraussetzungen mitbrachte, um wirklich ein Gerechter zu sein, der fällt hier durch. Und der andere, dessen ganzes Leben nicht in die kleinste Möglichkeit herauszulesen ist, um ein Gerechter zu sein, um vor Gott im Reinen zu kommen, der ist plötzlich dann doch der Gerechte. Jesus hat nicht falsch entschieden. Nein, er hat so entschieden, wie Gott es von uns will. Er musste diesen hochanständigen auf seinem Sockel der Selbstanbetung stehen lassen. Ja, bleib du der Große, weil er sich überhaupt nicht retten wollte. Aber so konnte er nur diesen Zöllner Erbarmen wirklich zuteil werden lassen, weil der darum bat, erbarme dich. Er konnte ihn gerade richten, gerecht werden lassen, weil der es gewagt hat, in seiner Verzweiflung Gott zu begegnen. Es ist gefährlich, aus diesem Urteil von Jesus nun gleich eine Methode zu machen, dass wir fromm sein, davon abzuleiten, dass wir in das andere Extrem verfallen und dann meinen, ja, die für Gott große Leistungen bringen, die fallen sowieso durch. Nein. Aber wir müssen uns immer wieder so ganz bewusst werden, dass wir wirklich auch erkennen, wer wir sind vor Gott. Nicht vor den anderen, die um uns herum sind, sondern vor Gott. Können wir auch in das andere Extrem hineinfallen, dass wir immer nur noch zerknirscht herumlaufen und sagen, oh, ich bin Sünder, und dann Gottes Gnade täglich zu spüren. Nein, diesen Weg der Rechtfertigung wirklich zu erkennen, wie ist er nun? Nicht durch unsere Mittel zu Gott hin oder für Gott, sondern durch das Annehmen, was Gott für uns tut. Und das ist der dritte Punkt. Rechtfertigung dadurch, wie kann ich Gott ins Reine kommen, mit ihm ins Reine kommen? Nur so, wie Gott es wirklich für mich will. Und Gott will für mich sein. Gott will für mich sein. Paulus sagt es in Römer 3, ist Gott für uns? Wer kann denn noch gegen uns sein? Und Gott ist für uns. Sollen wir wirklich mit Gott ins Reine kommen, dann ist nicht entscheidend, was ich für Gott tue, sondern was Gott für mich schon getan hat. Und darauf schauen, dahin schauen, was Gott für mich getan hat. Und das sehe ich eigentlich nur in dem, was er durch seinen Sohn auf dieser Erde auch vollbracht hat. Wir werden erlöst von diesem ganzen fatalen Zwang, das uns immer wieder den Spiegel vorhält. Wer bist du und was kannst du noch tun, uns zu beobachten, zu analysieren? Nein, dass wir nur den sehen, der für uns gekommen ist und alles schon getan hat. Meine ansehnliche Vergangenheit, die ich vielleicht vorweisen könnte, auch meine zwielichtige Gegenwart, das geht alles, das zerfällt alles. Es zerrinnt vor diesem in Jesus mir anvertrauten Gott, mir zugewandten Gott und Vater. Wenn ich auf Jesus schaue, dann werde ich sehen, wer ich bin. Ein Sünder vor Gott, der aber Gnade erhalten darf, der beschenkt wird von dem, was Gott mitbringt in diesem Jesus Christus. Ich schaue auf den, der von Gott zu mir gekommen ist. Das ist ein Bild. Auf einer öffentlichen Straße oder einem Platz sind viele Menschen versammelt, die gebannt alle in eine Richtung schauen. Und dort spielt sich etwas ab und alle schauen dahin. Und die, die dazukommen, die sehen die Blicke derer, wohin, und schauen genau in die Richtung. Da ist keiner mit sich selbst beschäftigt. Keiner hat Zeit, den anderen kritisch durchzublicken oder zu mustern, sondern alle schauen in eine Richtung. Da ist was los. Und alle Vorübergehenden werden auch durch dieses gespannte Hinblicken dann ermuntert oder veranlasst, auch in diese Richtung zu schauen. Das ist für mich ein Bild für uns Christen, die wir tatsächlich Gnade erhalten haben. Dass wir auf den schauen und gebannt immer wieder in diese Richtung, der für uns alles getan hat, auf Jesus Christus. Und ich wünsche mir so sehr, dass alle anderen das erkennen und dann auch in diese Richtung schauen und in Jesus Christus auch diese Gnade erkennen, die sie erhalten dürfen, geschenkt. Das heißt doch, wichtig ist nur noch dieser eine Gott in Jesus Christus, der für uns ist. Der für mich ist. Jesus zeigt mir in diesem Gleichnis nicht, dass nicht meine Leistung und meine Verfassung wichtig ist und entscheidend, um mein Leben in Ordnung zu bringen, sondern dass seine Leistung, seine Tat das Größte ist. Gottes Einstellung für mich und Gott ist für mich. Und das darf ich dankbar annehmen. Indem wir gebannt alle gemeinsam auf diesen einen schauen, der für mich, für uns alles getan hat, auf diesen Gott, den Vater in Jesus Christus, dann wird es mir vergehen, auf andere zu blicken und vielleicht auch negativ auf andere zu schauen, sondern erbarmend andere mit anzulocken, mit in meine Richtung zu blicken. Jesus bietet uns heute wieder an, in diese Richtung zu schauen und auch mit Gott ins Reine zu kommen. Er will unter allen Umständen, dass wir gerecht werden, gerade gebogen, als Kinder Gottes, völlig freigesprochen von allem Unheil, mit einer ungestörten Gemeinschaft auch zusammenleben können. Und dass auch wir, die die wir jetzt gemeinsam jetzt vor Gott waren, das Erkennen in seinem Wort, seinem Willen erkennen und dann auch danach handeln, was Gott will. Gott will uns in seiner Gemeinschaft. Gott will uns nach Hause bringen. Gott will uns in diese Gemeinschaft seiner Liebe hineinbringen. Und er tut es oder hat es schon getan, aus Liebe für uns. Rechtfertigung vor Gott ist möglich. Nicht durch das, was dieser oder jener getan hat und auch vorgibt zu sein, sondern durch Jesu Liebe und Erbarmen und in dem, was er für uns getan hat. Er starb am Kreuz. Er gab sein Leben für uns. Er gab alles, damit wir gerecht und aufrecht vor Gott stehen können. Amen.